Es begrüßt Sie ganz herzlich Michael Wielert aus dem Studio in Balderschwang und per Telefon ist uns für die Katechismus-Sendung Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Die Feier des christlichen Mysteriums ist unser Thema und wir haben in der vergangenen Sendung das große Thema Buße und Versöhnung abgeschlossen und beginnen somit heute mit einem neuen Artikel, Artikel 5 im Katechismus, die Krankensalbung. Ein wichtiges Thema, das vielleicht dem einen oder anderen auch noch unter die letzte Ölung bekannt ist. Heute ging man mehr zu einer anderen Anrede aus, die Krankensalbung, ein Sakrament, das auch des Öfteren empfangen werden kann. Aber wir hören gleich mehr dazu, zum einen aus dem Katechismus und natürlich Erklärungen und Erläuterungen von Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Beginnen wir gleich mit dem ersten Abschnitt, mit der Nummer 1499. Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet der Priester empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem leidenden und verherrlichten Herrn, dass er sie aufrichte und rette. Ja, sie ermahnt sie, sich aus freien Stücken mit dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen und so zum Wohle des Gottesvolkes beizutragen.
Das ist also vom Zweiten Vatikanischen Konzil in Lumen Gentium gesagt worden und damit auch sozusagen die Krankensalbung auf neue Füße gestellt worden oder man könnte auch sagen, dem ursprünglichen Sinn wieder näher gebracht worden. Die Krankensalbung hat ja den Sinn, Kranke zu stärken, sie aufzurichten, sie zu retten, wie es da heißt. Man hat die Krankensalbung jahrhundertelang sehr stark als Sakrament empfunden und verstanden, dass man im Augenblick des Todes empfängt. Und so war es, wenn ein Priester zu einem Kranken gerufen wurde, war es eigentlich immer Ausdruck, jetzt geht's auf das Letzte hin. Deshalb waren manche auch immer sehr erschreckt, wenn es geheißen hat, jetzt soll der die heilige Ölung bekommen. Ein Kind hat einmal gesagt, der Opa hat gestern den letzten Ölwechsel gekriegt. Also man hat das so verstanden, dass man bereitet wird für den Hinübergang in die Ewigkeit. Nun ist eigentlich das Sakrament, von dem wir jetzt sprechen, eher dazu gedacht, dass es den Kranken rettet und aufrichtigt. Natürlich kann man von Rettung und Aufrichtung nicht dann sprechen, wenn man eben im allerletzten Augenblick den Priester holt. Wenn also schon sozusagen einer in den letzten Atemzügen liegt. Manche Leute, die warten ja so lang, dass der Kranke das ja eigentlich nicht mehr so ganz richtig mitkriegen soll. Aber das ist nicht richtig. Ich habe ja schon so oft die Erfahrung gemacht, wenn man rechtzeitig geholt wird, ich meine, in schwerer Krankheit ist es immer empfehlenswert, das Sakrament der Krankensalbung zu empfangen. Und wenn ich dieses Sakrament dann gespendet habe, in der Regel werden die Kranken dann auch besser. Sie werden zum Teil auch gesund. Also das, da muss man auch ein großes Gottvertrauen haben, wenn man dieses Sakrament spendet, wenn man es empfängt.
Deshalb auch jetzt ein positiverer Umgang mit diesem Sakrament. Wir kennen ja zwei Arten, also die Art ist eigentlich immer die gleiche, wie es gespendet wird. Aber zum einen, wenn jemand krank zu Hause ist, dass man den Priester ruft oder auch im Krankenhaus gibt es ein Seelsorgeteam, einen Priester, der meistens im Krankenhaus vor Ort ist, mit dem man dann einen Termin vereinbaren kann und der dann zur Krankensalbung kommt. Es gibt aber mittlerweile auch Gottesdienste mit Krankensalbung. Also wo, wenn man noch nicht so krank ist, dass man nicht mehr aus dem Haus gehen kann, dass man das Bett noch verlassen kann, dass man sich dort einfindet und dann dort in Gemeinschaft mit der Gemeinde und mit anderen Kranken auch die Krankensalbung empfängt.
Aber man sollte natürlich schon krank sein auch oder gebrechlich oder so, dass man, ich meine, wenn jemand ein schweres Herzleiden hat, wo man sagen muss, das könnte heute und morgen ausgehen, da ist das schon empfehlenswert. Aber ich habe schon erlebt, zum Beispiel in Lourdes, dass Leute, die ziemlich gesund sind, sich da die Krankensalbung spenden lassen. Bloß weil alle da die Krankensalbung empfangen. Das, meine ich, ist eigentlich nicht so ganz im Sinn dessen, was Krankensalbung bedeutet. Krankensalbung ist natürlich schon eine besondere Hinwendung zum Herrn mit der Bitte zum einen um die Vergebung der Sünden, zum anderen aber auch mit der Bitte um Heilung.
Also Krankensalbung ist keine vorbeugende Maßnahme, sondern eine Maßnahme in Anführungszeichen natürlich, ja, die man aufsuchen sollte und die man anstreben sollte, wenn man tatsächlich krank ist und nicht, wenn man denkt, ich möchte die Krankensalbung, damit ich nicht krank werde, sondern sie soll den Kranken ja aufbauen und aufrichten.
Genau. Und dann ist es ein Sakrament, das nur der Priester spenden kann.
Das ist
muss
noch
man also auch immer wieder sagen. Ja. Es gibt heute ja, weiß Gott was alles, wo manche da zu salben anfangen. Und das ist also ein Sakrament, das dem Priester vorbehalten ist. Und selbst wenn jetzt ein Priester sein Amt verlassen hätte und also geheiratet hätte und müsste er im Fall, dass er einen Sterbenden da sieht, müsste er das Sakrament spenden, aber da hat er natürlich meistens kein Öl. Aber wenn er zum Beispiel im Krankenhaus, sagen wir, als Krankenpfleger arbeiten würde oder als Pastoralreferent in einem Krankenhaus tätig wäre, dann könnte er durchaus da die Krankensalbung spenden.
Aber ein Pastoralreferent oder ein Diakon kann die Krankensalbung nicht spenden.
Ja, wenn er die Priesterweihe nicht hat, nicht. Also die Voraussetzung ist schon die Priesterweihe. Und dann sind natürlich auch Voraussetzungen, dass man die heiligen Öle hat. Ja. Gibt der Bischof weiht ja eigens am Gründonnerstag bei der Krisammesse, weiht er das Krankenöl. Und das Krankenöl wird verwendet, um den Kranken zu salben. Das ist ein eigenes Öl, das ist also nicht das Krisam und ist nicht das Katechumenenöl, sondern das ist das Krankenöl.
Dann, ich bin mir sicher, das kommt später noch zur Sprache im Katechismus. Da wird nichts ausgelassen, aber vielleicht klären wir das gleich noch zuvor. Inwieweit hängt die Krankensalbung mit einer Beichte zusammen, Dekan Gschwind?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Wenn einer nicht mehr imstande ist zu beichten, kann er nicht mehr gut beichten. Also das muss man im Einzelfall sehen. Oder wenn einer, sagen wir, im Koma liegt, dann kann er nicht gut beichten. Also beichten kann ja nur der, der jetzt also dazu auch imstande ist.
Aber es ist eigentlich so gedacht, dass der Krankensalbung eine Beichte vorausgeht.
Ja, da wäre der Beichte, aber die Krankensalbung hat natürlich auch sündenvergebende Kraft, wenn ich meine Sünden bereue. Aber wie gesagt, da kommt es jetzt darauf an, wie bin ich beieinander, wie sind meine Kräfte und so weiter. Aber was natürlich auch wichtig wäre, das wäre natürlich die Heilige Kommunion. Die Heilige Kommunion ist ja auch eine Stärkung. Das wird ja manchmal auch vergessen.
Ja, also hier schwingen verschiedene Dinge mit und da steigen wir jetzt einfach noch weiter in dieses Thema Krankensalbung ein. Ihre Grundlagen in der Heilsökonomie. Die Krankheit im Leben des Menschen. Abschnitt 1500. Krankheit und Leiden gehören von jeher zu den schwersten Prüfungen im Leben des Menschen. In der Krankheit erfährt der Mensch seine Ohnmacht, seine Grenzen und seine Endlichkeit. Jede Krankheit kann uns den Tod erahnen lassen.
Ja, Krankheit ist immer eine Prüfung. Wenn jemand von einer Stunde zur anderen zum Beispiel eine schwere Krankheit plötzlich hat, da fragt er sich schon, warum gerade ich? Und er geht sein Leben durch und überlegt, was habe ich denn falsch gemacht, dass ausgerechnet mich das trifft. Wobei man dann völlig übersieht, dass Krankheit nicht eine Strafe Gottes ist, sondern dass Krankheit eine Prüfung ist, etwas, was uns reif werden lässt. Das ist etwas sehr Wichtiges für den Menschen. Im Glück, da ist leicht, sich zu Gott zu bekennen, aber dann in den schweren Prüfungen. Auf der anderen Seite ist auch wieder so, dass Menschen oft durch Krankheiten wieder zu Gott zurückfinden, weil sie plötzlich die Endlichkeit ihres Lebens erkennen, dass sie plötzlich erkennen, so kann ich nicht weiterleben. Ich habe in den Tag hineingelebt, ich habe durch mich gesucht, wo auch bewusst wird, wie man auf andere angewiesen ist, in der Familie und so weiter, da kommt es oft zu gewaltigen Umkehrprozessen.
Sie sprechen es an, Prüfungen, und wir haben das auch eben in dem Artikel gehört, schwerste Prüfungen im Leben des Menschen. Sie haben eben schon gesagt, man fragt sich dann schon, warum ich, warum muss ich diese Krankheit haben, vor allem wenn es natürlich schwere Krankheiten sind.
Ja, ich meine, schauen Sie, wenn Sie, auch wenn eines Ihrer Angehörigen, ich kann mich noch gut erinnern, kam ins Krankenhaus und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Herr Pfarrer, gerade sagt mir der Doktor, mein Bub hat Krebs. Und das war dann, also ich muss sagen, das war dann eine bewegende Zeit, wo wir den Sohn da begleitet haben. Und der ist das in diesen, ja, das war so ein halbes Jahr, der ist also sehr schnell gegangen. Und aber da hat man erlebt, wie ein Mensch reif werden kann, wenn er das annimmt. Der junge Mann mit 17 Jahren, der hat es in einer Weise angenommen, das war direkt heiligmäßig. Und der hat, also die Angehörigen haben ihm Angst gehabt, ihm das zu sagen, dass er so schwer krank ist. Der hat dann direkt ein Testament gemacht, wo er gesagt hat, also das soll der bekommen und meine Schreibmaschine soll der bekommen, hat er alles verfügt.
Wenn Sie das jetzt ansprechen mit der Mutter, die auf Sie zugekommen ist, wie wichtig ist das aus Ihrer Erfahrung, die Krankensalbung für die Angehörigen und Freunde? Und wie wichtig sollte man es nehmen, dass man da auch zugegen ist und dieses Sakrament gemeinsam mit dem Kranken feiert sozusagen?
Ja, das ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn die ganze Familie da dann teilnimmt und auch ein Stück, ja, das kommt jetzt wieder darauf an, gell? Wenn einer schwer krank ist, also in schwerer Krankheit ist ja immer empfehlenswert, dieses Sakrament zu spenden. Und wenn die Angehörigen dann dabei sind, dann ist das für den Kranken auch ein Stück Ermutigung. Jetzt, wenn das auch ans Sterben geht, dann ist das auch ein Stück Abschied nehmen. Und auch da geht oft ein großer Trost davon aus. Ich kann mich erinnern an eine alte Frau, 88 Jahre alt, war im Krankenhaus gelegen. Und dann habe ich gesagt, also meinen Sie nicht, es wäre gut, wenn ich Ihnen die Krankensalbung geben würde. Dann hat sie gesagt, ja freilich, das machen wir freilich. Und das ganze Zimmer hat mitgebetet. Da waren also, das waren so 8 Betten da drin. Und das ganze Zimmer hat mitgebetet. Die anderen Frauen haben geweint. Und dann am Schluss sagte die Frau zu mir, Herr Pfarrer, vergelt's Gott für alles. Und ist, also die ist dann ganz großartig auch hinübergegangen. Ich habe erlebt schon Leute, wo du gar nicht gerechnet hättest. Ein Mann, kein großer Kirchgänger. Kein großer Kirchgänger, der liegt im Krankenhaus, schaut nicht gut aus mit ihm. Ich sage zu ihm, wissen Sie, ich würde meinen, es wäre nicht schlecht, die Krankensalbung stärkt, die hilft. Ich glaube, das sollte man machen. Da war ein zweiter Mann in dem Zimmer und hat er gesagt, wenn Sie dem Krankensalbung geben, dann geben Sie es mir auch brauch. Dann habe ich den beiden die Krankensalbung gegeben. Der eine ist gesund geworden, der andere ist kurz darauf gestorben. Und da sagt mir der also kein so großer Kirchgänger war, sagt zu mir, eins sage ich Ihnen, Herr Pfarrer, ich habe für jeden Tag ein Vaterunser gebetet in meinem Leben. Da sieht man wieder auch, wie die Gnade Gottes einen, also sozusagen schon begleitet. Und auch einem dann die Gnade schenkt, dass man dieses Sakrament noch empfangen kann. Manche Angehörige haben ja immer so große Angst, dass der verschreckt werden könnte, wenn der die Krankensalbung empfängt und dass er dann vielleicht schneller stirbt. Ja, im Gegenteil. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn die Krankensalbung gespendet wird, das richtet den Kranken auf.
Hören wir nochmals über die Krankheit etwas aus dem Katechismus unter dem Artikel 1501. Krankheit kann zu Angst, zum Rückzug auf sich selbst, zuweilen sogar zu Verzweiflung und zu Auflehnung gegen Gott führen. Sie kann aber auch den Menschen reifer machen, ihm den Blick dafür öffnen, was in seinem Leben unwesentlich ist, so dass er sich dem Wesentlichen zuwendet. Sehr oft führt Krankheit zur Suche nach Gott, zur Rückkehr zu ihm.
Also beides ist natürlich drin, dass jemand mit Gott hadert, dass er ringt und kämpft. Aber selbst wenn er mit Gott ringt und kämpft, dann ist es ja so, dass er im Letzten dieses Ringen mit Gott auch eine Annahme Gottes ist. Bloß das letzte Ja zum Willen Gottes, das fehlt ihm noch. Und das ist dann auch wieder etwas, wo ein Stück weit Geschenk ist und wo wir natürlich auch die Kranken immer in unser Gebet einschließen sollten. Das ist etwas sehr Wichtiges, für die Kranken zu beten. Eine Pfarrei sollte immer und immer wieder auch die Kranken ins Gebet einschließen, dass sie die Kraft haben, ihre Krankheit anzunehmen, dass sie die Kraft haben, Ja zu sagen zum Willen Gottes. Und es ist ja manchmal wirklich sehr, sehr schwer, wenn man sich, wenn man sieht, man muss Abschied nehmen, wenn man sieht, es wird immer weniger, die Kräfte lassen nach und man wird immer schwächer. Also da ist, das ist nicht so leicht. Man soll sich das nicht so leicht vorstellen. Zu mir hat aber eine Klosterfrau gesagt, da war ich noch Diakon und die habe ich besucht im Krankenhaus. Die Schwester hat auf unserem Stock immer die Zimmer geputzt, habe ich sie besucht und dann sage ich zu ihr, die hat gewusst, dass sie sterben muss, die hat Lungenkrebs gehabt. Dann habe ich gesagt, Schwester, es ist doch eigentlich auch etwas Großartiges, wenn man weiß, man geht dem Herrn jetzt entgegen. Dann hat sie zu mir, die war sehr nüchtern, hat zu mir gesagt, mein lieber Herr Diakon, stellen Sie sich das ja nicht so einfach vor. Und da sieht man schon, so leicht ist es in der Regel nicht. Also man, das ist ein Stück Gnade natürlich auch, die erbetet, die erfleht werden will. Und früher hat man ja immer um eine gute Sterbestunde auch gebetet. Das geht uns heute oft ein bisschen ab, dass wir das, oder man hört immer wieder, dass das natürlich der beste Tod ist, wenn man einschläft und dann ist man weg. Das wird ja von vielen so gewünscht, aber früher hat man gebetet, bewahre mich vor einem jähen und unversehenen Tod. Also der plötzliche Tod war für den Menschen früherer Zeiten eher ein Schrecken. Und nicht versehen worden zu sein, war für ihn etwas, wo er eigentlich nicht haben wollte. Er wollte schon so hinübergehen, dass er versöhnt mit Gott, versöhnt mit seinen Mitmenschen, mit all dem, dass er da heimgehen kann. Wenn früher, also in ganz früheren Zeiten, zum Beispiel der Priester zu einem Kranken gerufen worden ist, dann hat er sich im Chorrock auf den Weg gemacht, hat das Allerheiligste mitgenommen. Der Mesner ist vorausgegangen mit Kerze und Glöcklein, sodass alle wussten, jetzt geht der Priester zu einem Schwerkranken. Und alle haben sich dem Priester angeschlossen. Alles, die aus der Nachbarschaft, alles ist mitgegangen und hat für diesen Schwerkranken, für diesen Todkranken gebetet. Also das Gebet für die Kranken scheint mir schon eine sehr wichtige Sache zu sein. Heute fährt der Priester hin. Kein Mensch weiß, dass der jetzt da hingeht. Die ganze Nachbarschaft weiß das natürlich nicht. Der kommt mit dem Auto daher, der steigt im Anzug aus. Denkt man, warum kommt der Pfarrer jetzt gerade zu dem? Ah, der ist scheinbar nicht so gut beieinander. Also wie gesagt, dieses Gemeinschaftserlebnis, das die früher hatten, solche Dinge fehlen uns heute schon. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn in der Kirche die Krankensalbung gespendet wird, da sind ja dann auch viele da. Und da betet ja dann auch die ganze Gemeinde. Aber das sind jetzt wieder Dinge, die erst neu sozusagen entdeckt werden.
Gehen wir weiter, was ganz gut zu dem eben Gesagten passt, der nächste Abschnitt. Der Kranke vor Gott, Abschnitt 1502. Der Mensch des Alten Testamentes erlebt die Krankheit im Blick auf Gott. Er klagt vor Gott über seine Krankheit und erfleht von ihm, dem Herrn über Leben und Tod, Heilung. Die Krankheit wird zum Weg der Bekehrung und mit der Vergebung durch Gott setzt die Heilung ein. Das Volk Israel erlebt, dass die Krankheit auf geheimnisvolle Weise mit der Sünde und dem Bösen zusammenhängt. Und dass die Treue zu Gott, seinem Gesetz gemäß, das Leben zurückgibt. Denn ich bin der Herr, dein Arzt, so können wir nachlesen in Exodus, Kapitel 15, Vers 26. Der Prophet Jesaja sieht voraus, dass das Leiden auch den Sinn einer Sühne für die Sünden anderer haben kann. Er kündigt an, dass Gott für Zion eine Zeit herbeiführen wird, in der er jedes Vergehen vergeben und jede Krankheit heilen wird.
Ja, Krankheit im Blick auf Gott. Da gibt es ja im Alten Testament eine ganze Reihe von Beispielen, wo Menschen vor Gott mit ihrer Krankheit stehen. Natürlich Job, der dulde Job, der alles verloren hat, der da am Schluss auf dem Misthaufen sitzt und seine Wunden da auskratzt. Also ein Bild der Tragik. Und wo die Freunde dann kommen und ihm sozusagen das Gewissen erforschen, irgendwas musst du ja in deinem Leben getan haben, dass du so schwer leiden musst. Und da in dem Buch Job, da wird eigentlich deutlich, dass man eben nicht schwer gesündigt haben muss, um schwere Leiden durchstehen zu müssen. Das muss nicht sein, das kann eine Prüfung sein. Und bei Job, da war es eine Prüfung, ob er Gott die Treuheit, da wird ja in dem Buch Job geschildert, wie der Teufel vor Gott hintritt und sagt, ja, der Job, der hat's ja gut, dem geht's doch gut, der hat gesunde Kinder, der hat ein Riesenvermögen, der hat Knechte und Mägde, Vieh und alles, was man braucht. Und da kann man doch Gott loben und Gott preisen, aber lass den einmal in Krankheit kommen, lass den einmal seine Kinder verlieren, dann wirst du sehen, wie der sich aufbäumt, dann wirst du sehen, wie der dir flucht. Aber der Job, der alles verliert und wo die Frau dann sozusagen den letzten Stachel gibt und ihm noch Vorwürfe macht, der Job, der hält aus, der hält Gott die Treue. Und das ist ja etwas Großartiges. Aber denken Sie zum Beispiel an den Tobit im Alten Testament. Dieser Tobit, das ist doch ein grundguter Mensch. Der verliert sein Vermögen, weil er die Toten begräbt. Und dann macht er wieder den gleichen Fehler, könnte man sagen. Er begräbt wieder die Toten und dann, wenn er sich ausruht, dann kommt der Spatz und mit seinem Kot verliert der Tobit dann das Augenlicht. Ja, das ist doch ein armer, geschlagener Mann. Das Vermögen hat er verloren, das Augenlicht hat er verloren und seine Frau, die meckert in einer Tour umeinander und sagt, du mit deinem frommen Getu, was bringt er denn dein Glauben an den lieben Gott? Da hast du doch nichts. Und wo dann am Schluss in der Geschichte vom Tobit, wo dann eben der Engel Raphael ihm das Augenlicht wieder zurückbringt, wo er wieder ein reicher Mann ist und wo der Sohn die Frau heimbringt. Also großartige Begebenheiten, die wir im Alten Testament lesen, wo Menschen mit ihrer Krankheit, mit ihrem Leid vor Gott hintreten, aber sehr unterschiedlich in den Psalmen. Da erlebt man es ja, wie manche dann klagen. Schau, den schlechten Menschen geht so gut. Die plagt gar nichts. Und ich von einem Unglück stürze ich ins andere. Das erleben wir ja oft bei Menschen. Gläubige Menschen haben oft so viel Pech. Haben also gesundheitlich Probleme. Und andere, die das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen, die sich über den Glauben lächerlich machen, ja, denen fehlt nichts. Die fahren von einem Urlaub in den anderen und sind pumpelgesund. Und da denkt sich dann der gläubige Mensch, ja, lieber Gott, jetzt schau doch dir an und ich, der ich doch auf dich vertraue, der an dich glaubt, warum gehst du mit mir so um? Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Heilige das gesagt hat, der hat gesagt, lieber Gott, warum gehst du mit deinen Freunden so schlecht um? Ja, du musst ja Angst haben, dass dir die alle davonlaufen. Aber da müssen wir dann wieder hinschauen auf Jesus. Denn wer in die Nachfolge Jesu eintritt, der ist eben auch gerufen, sein Kreuz anzunehmen und das Kreuz nachzutragen. Und das Kreuz wird ja dann auch wieder zur Sühne für die Menschen, die nicht an Gott glauben, dass sie wieder zurückfinden, dass sie zum Herrn finden, dass sie schließlich den Himmel gewinnen.
Der Kranke vor Gott, das der letzte Text, den wir gehört haben, sozusagen als Text über Krankheit und vor Gott, vor allem im Alten Testament.
Ja, da ist natürlich dann noch hingewiesen, wo das Volk Israel geschlagen wird mit Krankheit, weil es eben in die Sünde fällt, weil sie zu wenig auf Gott vertraut. Das ist dann auch etwas, zum Beispiel, da kennen wir ja die Geschichte mit der ehernen Schlange, wo also die Israeliten gebissen werden, weil sie eben im Glauben an Gott nachgelassen haben, weil sie schon wieder dabei waren, so ihren eigenen Weg zu gehen, und dann kommt diese Plage auf sie und dann wird der Mose beauftragt, eine Signalstange zu errichten mit einer ehernen Schlange, und wer auf diese Schlange hinschaut, der wird gerettet. Und das ist bereits ein Vorbild für den Erlöser, für den Heiland, der am Kreuz hängt, für den, der sich sein Leben hingibt für uns, damit wir gerettet werden.
Und so gehen wir mit dem Text im Katechismus zum Alten Testament zu dem Neuen Testament über. Christus als Arzt, Abschnitt 1503. Das Mitleid Christi mit den Kranken und seine Heilungen von Krankheit jeder Art sind ein offensichtliches Zeichen dafür, dass Gott sich seines Volkes angenommen hat. Können wir nachlesen bei Lukas Kapitel 7, Vers 16. Und dass das Reich Gottes ganz nahe ist. Jesus hat die Macht, nicht nur zu heilen, sondern auch Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, den ganzen Menschen, Seele und Leib, zu heilen. Er ist der Arzt, den die Kranken nötig haben. Sein Mitleid mit allen Leidenden geht so weit, dass er sich mit ihnen identifiziert. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Matthäus Kapitel 25, Vers 36. Seine besondere Liebe zu den Kranken bewog die Christen durch alle Jahrhunderte, sich all derer anzunehmen, die körperlich oder seelisch leiden. Sie spornte zu unermüdlichen Anstrengungen an, deren Los zu erleichtern.
Jesus und die Kranken, gerade der Evangelist Lukas, der Arzt, der spricht immer wieder davon, aber in jedem Evangelium ist davon die Rede, dass Jesus Kranke heilt. Der Gelähmte, der von seinen Freunden gebracht wird und die schließlich da aufs Dach steigen, es öffnen und den Gelähmten direkt vor Jesus hin auf den Boden lassen. Und wo Jesus dann sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also noch bevor er sich seiner Krankheit zuwendet, wendet er sich seiner Seele zu. Also die Seele war auch krank bei ihm. Da hat es also auch gefehlt. Wahrscheinlich verbittert über sein Leiden, verbittert über seine Krankheit. Es ist ja schwer, wenn man gelähmt ist und nicht mehr sich bewegen kann und immer auf andere angewiesen ist. Das ist sehr schwer. Und da hat er Freunde, die ihn zu Jesus bringen. Und dann sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Er wäre doch viel lieber aufgestanden und weggelaufen. Und die anderen sagen, ja, Sünden vergeben. Sünden vergeben, das kann doch nur Gott allein. Heute hätte man sagen, ja, das sieht man doch gar nicht. Aber Jesus sagt dann zu denen, die da herumstehen, damit ihr aber seht, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Also eine sehr bewegende Geschichte, und so könnte man natürlich viele Geschichten im Neuen Testament, die von Krankenheilungen sprechen, erzählen, ob das der Blinde ist, der wieder sehen kann, ob es da die Aussätzigen sind, die vom Aussatz befreit werden. Das war ja eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Das ist bis heutzutage eine schlimme Krankheit. Der Aussatz, wo einer ausgestoßen wird, wo einer nicht mehr bei den anderen leben darf. Das ist ja furchtbar. Und Jesus macht die Aussätzigen rein. Aber nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. Und das ist ein Samariter. Also da haben wir immer wieder neu im Evangelium die Zuwendung Jesu zum Kranken, wo Jesus zeigt, wie es sozusagen am Ende ausschauen wird. Jesus, der Arzt der Kranken. Jesus, derjenige, der heilt. Jesus, der alles in Ordnung bringt. Der Heiland der Welt, der Seele und Leib gesund macht. Und dann natürlich ist die Rede davon, dass er am Ende, Ende beim Weltgericht uns fragen wird, wie seid ihr mit den Kranken umgegangen? Ich war krank und ihr habt mich besucht. Der kranke Mensch, dass man sich ihm zuwendet. Wie oft ist es doch so, dass wenn jemand krank ist, dass da sich alles mehr oder weniger abwendet. Wenn jemand im Altersheim ist, plötzlich hat er kaum mehr Freunde, kaum mehr Leute, die ihn besuchen. Kommt es wieder darauf an, wie viel Kontakte er vorher gepflegt hat. Aber wie häufig, jeder springt in sein Eckner und die Kranken, die werden dann oft vergessen. In der weiteren Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, die Kranken werden vergessen. Das sollte nicht der Fall sein. Aber durch die Jahrhunderte hindurch haben gläubige Menschen sich der Kranken in besonderer Weise angenommen. Und daraus sind die ganzen Krankenpflegeorten entstanden. Denken Sie doch an die heilige Elisabeth von Thüringen, wie sich die der Kranken angenommen hat. Auch der heilige Franz von Assisi hat sich dem Aussätzigen zugewandt. Oder wir können den heiligen Camillus von Lellis nennen. So viele heilige, Vinzenz von Paul, was haben die für die Kranken unternommen? Und Vinzenz von Paul, der die zusammen mit Luise von Marillac dann die barmherzigen Schwestern gegründet hat, dann Johannes von Gott, die barmherzigen Brüder. Da muss man ja dann immer wieder wissen, wie man mit den Kranken zum Beispiel im Mittelalter teilweise umgegangen ist. Diese großen Hospitäler, das war ja alles nicht so ganz einfach mit den sanitären Einrichtungen und all das. Und dann wird ja geschildert, zum Beispiel zur Zeit von Camillus von Lellis, wie die Krankenpfleger umgegangen sind mit den Kranken. Und wenn du kein Trinkgeld gegeben hast und nicht entsprechend Zeit hast, dann haben sie dich liegen lassen und haben dich malträtiert. Und da kam der Camillus von Lellis mit seinen Camillanern und hat da dafür gesorgt, dass die menschenwürdig krank sein können, menschenwürdig auch sterben dürfen. Also da hat die Kirche durch die Jahrhunderte viel getan und unser ganzes modernes Krankenpflegesystem lebt natürlich bis zum heutigen Tag von diesen christlichen Impulsen. Und wenn es da jetzt heute manchmal ja manches nachlässt, wenn Sie lesen, dass zum Beispiel Krankenschwestern Todesspritzen verabreichen und solche Dinge, da sehen Sie dann, da wird es eines Tages wieder eine Besinnung geben müssen auf die christlichen Werte, wo der Heiland uns sagt, dass wir für die Kranken in besonderer Weise da sein sollen, dass es eine besondere Berufung auch ist, die Krankenpflege. Also da meine ich, da wird sich wieder manches neu besinnen müssen.
Abschnitt 1504. Oft verlangt Jesus von den Kranken, dass sie glauben. Er verwendet Zeichen, um zu heilen, Speichel und Handauflegung, Teig aus Erde und Waschung. Die Kranken versuchen ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, der alle heilte. Können wir nachlesen bei Lukas Kapitel 6, Vers 19. In den Sakramenten fährt Christus fort, uns zu berühren, um uns zu heilen.
Ja, die Berührung, dass Menschen Jesus, die Nähe Jesus suchen und ihn berühren, wo Jesus dann sagt, da hat mich doch jemand berührt. Das war die Frau, diese blutflüssige Frau, die schon viele Jahre leidend war und wo der Evangelist Lukas erzählt, sie hat ihr Geld bei den Ärzten angebracht. Das war so ein Seitenhieb auf die Ärzte, die Leute ausnehmen und dann doch nichts fertigbringen. Also das ist schon Ärzte zur damaligen Zeit, nicht heute. Und da sagt der Evangelist, erzählt dann, wie eine Frau, diese blutflüssige Frau, wie sie in ihrer schwersten, innersten Not da den Heiland berührt und denkt, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Also sie hat einen riesengroßen Glauben und dann sagt Jesus, da hat mich doch jemand berührt. Und man muss sich vorstellen, das waren ja Haufen Leute um Jesus rum und die Apostel, die meinen, ja, wie kannst du jetzt sagen, da hat mich jemand berührt, die berühren dich doch fortlaufend. Da sind das Gedränge da um dich rum. Und da sagst du, wer hat mich berührt? Und da sagt Jesus, eine Kraft ging von mir aus. Das heißt also, die Frau hat einen solchen Glauben gehabt, Jesus spürt, dass da jetzt etwas von ihm ausgeht. Aber dann erleben wir ja immer wieder, wie Jesus jemand die Hand auflegt, wie jemand berührt. Aber wie Jesus dann auf der anderen Seite, zum Beispiel denken Sie an den Knecht des Hauptmanns von Kapharnaum, wo Jesus eigentlich hingehen möchte und dem die Hand auflegen möchte. Und der Hauptmann von Kapharnaum sagt, wenn du nur ein Wort sagst, dann wird mein Knecht gesund. Das heißt, du brauchst ihm gar nicht die Hand auflegen. Ich glaube, auch wenn du das Wort sprichst, weil das ist ja ein großartiger Glaube, so dass Jesus sagt, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das ist ein Heide, ein heidnischer Hauptmann. Und der sagt, Jesus, du brauchst nicht zu mir kommen, du brauchst dem Knecht nicht die Hand aufzulegen, wenn du nur ein Wort sagst. Oh, welcher Glaube. Da können wir nur bewundernd hinschauen und vor jeder heiligen Kommunion beten wir ja das, oh Herr, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. In den Sakramenten fährt Christus fort, uns zu berühren. Bei den Sakramenten spielt ja die Handauflegung auch eine Rolle, zum Beispiel bei der Krankensalbung. Der Priester legt dem Kranken die Hand auf. Also da geht auch eine Kraft davon aus. Also man sollte es auch nicht unterschätzen, diese Handauflegung, die der Priester macht bei der Krankensalbung. Das gehört wesentlich dazu. Handauflegung spielt ja eine Rolle auch zum Beispiel bei der heiligen Firmung. Die Handauflegung spielt eine Rolle bei der Spendung der Priesterweihe. Ja, durch die Handauflegung geschieht es. Und hier bei der Krankensalbung, neben der Salbung mit dem heiligen Krankenöl, ist immer die Handauflegung ein wesentlicher Teil der Spendung der Krankensalbung.
Ich finde das ein schönes Wort. In den Sakramenten fährt Christus fort, uns zu berühren, um uns zu heilen. Nehmen wir noch den nächsten Abschnitt mit rein in die Sendung. Das ist der Abschnitt 1505. Über so viele Leiden erschüttert, lässt sich Jesus von den Kranken nicht nur berühren, sondern macht sich ihre Nöte zu eigen. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. So steht es bei Matthäus Kapitel 8, Vers 17. Er heilte aber nicht alle Kranken. Seine Heilungen waren Zeichen für das Kommen des Gottesreiches. Sie kündigten eine viel tiefere, greifende Heilung an, den Sieg über Sünde und Tod durch sein Pascha. Auf dem Kreuz nahm Christus die ganze Last des Bösen auf sich. Er nahm die Sünde der Welt hinweg. Können wir nachlesen bei Johannes Kapitel 1, Vers 29. Von der Krankheit eine Folge ist. Ich wiederhole nochmals den Satz, ohne die Bibel zu zitieren. Er nahm die Sünde der Welt hinweg, von der Krankheit eine Folge ist. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hat Christus dem Leiden einen neuen Sinn gegeben. Es kann uns nun ihm gleichgestalten und uns mit seinem erlösenden Leiden vereinen.
Jesus macht sich die Nöte der Menschen zu eigen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und wenn wir eine Krankheit erdulden müssen, dann werden wir sozusagen hineingenommen in das Leiden des Herrn. Es ist also, wenn ich zum Beispiel in ein Krankenzimmer komme und das Kreuz dann auch sehe, auf das der Kranke blicken kann, dann hat er von hier aus auch eine Kraftquelle. Wenn er immer wieder mit dem Heiland die Zwiesprache sucht, mit dem leidenden Herrn. Die Heilungen waren Zeichen für das Kommen des Gottes. Nicht alle sind geheilt worden, das vergessen wir ja manchmal. Wie Jesus damals lebte, hat er ja nur einige gesund gemacht. Er hat Zeichen gesetzt. Er hat seine Vollmacht bewiesen, dass er Gottes Sohn ist und dass wir auf ihn vertrauen dürfen und dass er uns retten möchte. Retten durch dieses Leben hindurch hin zum ewigen Leben. Am Kreuz, da hat er alles auf sich genommen. Am Kreuz nahm er die Sünde der Welt hinweg. Also was da am Kreuz geschieht, das wird ja schon bei der Taufe durch Johannes angedeutet. Da steigt er ja schon hinunter in den Jordan als Zeichen, dass er bereit ist, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und dann am Kreuz, da geschieht endgültig die Überwindung von Sünde, Tod und Teufel. Die Krankheit als Folge der Sünde, natürlich, seit der Erbsünde, seit dem Fall Adam und Evas, sind wir alle ja geschlagen mit Krankheit, kommen um das nicht rum. Und so wenig, wie wir um den Tod herumkommen, das sind Folgen der Sünde von Anfang an. Also nicht nur so, dass wir jetzt selber unsere Sünden da abbüßen müssen, sondern wir stehen da in diesem Zusammenhang von Adam und Eva. Die Bundeskanzlerin hatte davon gesprochen, dass wir ewig daran zu tragen haben, was die Nationalsozialisten den Menschen angetan haben. Also Holocaust und alte Dinge in den Konzentrationslagern und die Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg geschehen sind. Unser Volk hat ewig daran zu tragen. Und das nimmt also kein Mensch mehr sozusagen weg. Das ist ein Stigma, das das deutsche Volk weitertragen muss. Wenn manche Verbrecher zu solchen schrecklichen Taten fähig sind, und so sind wir alle irgendwo, also auch von Adam und Eva her, Beschädigte. Aber Jesus, der hat den Tod überwunden. Jesus hat die Krankheit geheilt. Jesus hat den Teufel besiegt.
Dekan Gschwind, vorerst mal schon vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Texte, die wir heute gehört haben, dann fällt einem auf, wir hören aus dem Alten Testament von einem Gott, der durchaus mit Krankheit auch prüft. Ich möchte gar nicht mal das Wort Strafe in den Mund nehmen, sondern der mit Krankheit prüft. Wenn wir jetzt auf die letzten Texte blicken, Christus als Arzt, das hebt das Alte Testament so ein bisschen wieder auf oder geht in eine Versöhnung mit diesem Gott, mit diesem Gottesbild auch überein. Jesus, derjenige, der versöhnt mit Gott, der Heilung schenkt. Und jetzt die Frage, warum können wir das noch nicht ganz? Also warum, wir kennen das ja auch, wenn wir für Menschen beten, manches Mal werden sie gesund, manchmal geht es ihnen besser. Sie haben das auch aus der Krankensalbung erzählt, dass sehr oft es den Leuten hinterher besser geht. Warum haben wir noch nicht die Kraft, so wie Jesus das getan hat, zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, steh auf, du bist gesund, nimm dein Bett und geh nach Haus?
Ja, weil dieses Leben halt nicht alles ist. Also Jesus will uns nicht in diesem Leben total etablieren. Wenn Sie daran denken, an die Geschichte vom jungen Mann von Nahim, den Jesus seiner Mutter wieder zurückgibt. Aber der ist ja inzwischen auch gestorben. Das heißt also, Jesus hat nur sozusagen ein Zeichen gesetzt. Aber dieses Leben ist nicht alles. Der Lazarus, der ist ja auch wieder gestorben. Also um den Tod kommt der Mensch nicht herum. Und der Weg zum Tod ist halt sehr verschieden bei den einzelnen Menschen. Und da wissen wir natürlich auch nicht so genau, ob das nicht manchmal eine Gnade ist, wenn man durch Prüfungen hindurchgeht. Ob das nicht eine Gnade ist. Schauen Sie, wenn ich da an manche denke, Heilige, die also einen schweren Leidensweg gehabt haben und die durch ihre Krankheiten und durch das Leid, das sie zu tragen hatten, so vielen Menschen helfen konnten durch ihr fürbittendes Gebet. Ich kann mich an einen Fall erinnern in meiner seelsorglichen Tätigkeit, wo ein Mann völlig abständig war. Der hat seine Frau nach 4 ledigen Kindern geheiratet. Und zwar also bei Nacht und Nebel kirchlich, weil kein Mensch wissen sollte, dass er kirchlich heiratet. Er hat, also das Fluchen war bei dem daheim, ein Sohn ist im Zuchthaus gelandet, also eine tragische Geschichte. Und in dem gleichen Ort war eine Frau viele Jahre bettlägerig, schwer leidend. Und ich war da ein junger Priester und war eigentlich nur zur Aushilfe in dem Ort. Dann habe ich zu der Frau gesagt, ach, sind's doch so gut, und tun Sie Ihr Kreuz und Leiden aufopfern für den. Also der hat jeden Priester abgelehnt, alles. Der hat einem bloß nachgeflucht und habe gesagt, beten Sie doch für den. Und tun Sie Ihr Kreuz aufopfern. Die Frau ist, ich war nur 4 Wochen an dem Ort, die Frau ist, wie der das gesagt hat, 14 Tage später gestorben, heiligmäßig. Und wenige Tage später hat der Mann sich bekehrt. Es war also eine wirklich erschütternd. Das war erschütternd. Und da ist mir eigentlich so ein Stück aufgegangen, was das fürbittende Gebet, das fürbittende Leiden auch für eine Bedeutung hat. Ich glaube, wir erkennen viel zu wenig, dass das Leiden durchaus einen Sinn hat. Nicht nur für einen selber, sondern auch für die Welt. Jesus ist ja den Weg des Kreuzes gegangen. Jesus hat für uns gelitten, Jesus ist für uns gestorben. Und er möchte uns sozusagen einladen, ihm auf diesem Weg zu folgen. Schauen Sie, Sie können da verschiedene Heilige im Lauf der Geschichte hernehmen, die da wirklich durch ihr fürbittendes Gebet Gewaltiges für die Kirche geleistet haben. Die Theresia von Lisieux ist Patronin der Mission. Sie war nicht einen Schritt in der Mission, aber sie hat gebetet und geopfert für die Missionare und für die Mission.
Ein ganz eigenes Kapitel, in das man noch einsteigen könnte und über das es noch viel zu berichten gibt. Wir haben eine Hörerin, Dekan, geschwind. Ja. Frau Mühlenbein.
Ja, grüß Gott und grüß Gott, Herr Dekan. Herr Dekan, Sie haben gesagt, Jesus hat nicht alle geheilt, aber es sind mehrere Stellen, zum Beispiel Matthäus 8,16, heißt es, er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Und ich meine, es gibt noch mehr Stellen, wo es heißt, dass die Kranken kamen und er machte sie alle gesund.
Ja, aber nicht alle in ganz Palästina.
Ach so, ja, so schon. Ja. Aber die zu ihm kamen.
Ja, genau, also die auch geglaubt haben.
Ja.
Der Glaube war ja immer ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, ja, gut.
Frau Mühlenbein, vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, gut, auf Wiederhören.
Die Heilungen, die Jesus vollbracht hat während seiner Zeit, so wie es auch im Katechismus ja steht, eine Vorausschau auf das, was kommen wird.
Ja.
Auf den Himmel. Dekan Gschwind, soweit vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ein spannendes Thema. Ich merke, da gibt es noch vieles zu berichten. Wir haben ja auch noch einige Seiten vor uns über das Thema der Krankensalbung. Ich nehme heute mit, wie wichtig es ist, zum einen um Gebet wirklich vorausschauend zu beten, um eine zum einen gute Sterbestunde und wirklich auch das Geschenk des Sakramentes der Krankensalbung anzunehmen und dieses auch wirklich richtig einzusetzen, wenn jemand krank ist, und dies als Stärkung für diesen Weg zu nehmen. Dekan Gschwind, geben Sie uns zum Abschluss noch den Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.